Hey Julia, ich bin's Diana und heute geht's um das Lipödem. Das ist ein Thema, das unsere Hörerinnen sich gewünscht haben, das eben auch ein typisches Menothema ist, weil es so oft in Phasen hormoneller Umstellung und auch unter Hormontherapie erstmals Ärger macht. Und irgendwie ist es auch ein Menothema, weil die betroffenen Frauen auch hier überhaupt erstmal drauf kommen müssen, was Sache ist und sich oft nicht ernst genommen fühlen, was zu unheimlich viel Kummer führt. Zu Gast ist Dr. Gabriele Färber, Koordinatorin der aktuellen Leitlinie zum Lipödem. Und wir haben nicht das große Ereignis zum Thema dieses Jahr in den Vordergrund gestellt, dass nämlich entschieden wurde, die Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine Fettabsaugung in mehr Fällen als bisher, sondern die Hormone. Aber natürlich taucht die Entscheidung auf, weil die Fettabsaugung eben zu den Therapiemöglichkeiten dazugehört. Und dann fand ich es noch super interessant, was Frau Dr. Färber über Progesteron und über Hormontests aus dem Speichel sagt. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Dr. Gabriele Färber. Die Allgemeinärztin, Gefäßspezialistin und Ernährungsmedizinerin mit Praxis hier in Hamburg macht sich schon lange stark für das Thema Lipödem und hat sehr viel dafür getan, dass jeder Arzt und jede Ärztin in den aktuellen Leitlinien eindeutige Empfehlungen nachlesen kann, wie man ein Lipödem erkennt und behandelt. Wir wollen heute darüber sprechen, was beim Lipödem speziell in der Lebensmitte wichtig ist, wenn die Hormone erst stark schwanken und dann wegfallen. Herzlich willkommen, Dr. Gabriele Färber.
Ja, guten Morgen, Frau Helfrich. Vielen Dank, dass Sie mich in Ihrem Programm haben. Ich hoffe, dass wir ein gutes Gespräch führen.
Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite und mein Gefühl ist, wir könnten auch 5 Podcast-Folgen aufzeichnen, aber wir gucken jetzt wirklich auf die Hormone, denn das ist das Thema, was uns am meisten interessiert oder ich sag mal die Lebensmittel. Ich wollte mal vorwegschicken, das Thema Lipödem ist ja wirklich von unseren Hörerinnen zu mir gekommen, aber natürlich kannte ich es als Medizinredakteurin an Frauenzeitschriften, denn es betrifft praktisch nur Frauen und es tritt fast immer in Phasen hormoneller Veränderungen auf oder verschlechtert sich. Und das haben uns auch unsere Hörerinnen geschrieben, dass ihr Lipödem einen massiven Schub bekommen hat zu Beginn der Wechseljahre. Und bevor wir da jetzt tief einsteigen, wie das genau zusammenhängt, müssen wir, glaube ich, einmal klären, was ist ein Lipödem? Wie kann man das abgrenzen von Übergewicht und von, ich sag mal, unglücklichen Körperproportionen? Ich stelle mir vor, dass das gar nicht immer so leicht ist.
Das stimmt, das ist gar nicht immer so leicht. Es ist abzugrenzen, einmal, wie Sie schon gesagt haben, von Übergewicht und Adipositas und zum anderen von einer Veranlagung, die wir Lipohypertrophie nennen. Ich erkläre gleich, was das ist. Und zum dritten, eigentlich relativ einfach, vom Lymphödem. Es wird oft mit dem Lymphödem verwechselt, weil es halt so ähnlich klingt. Deswegen gibt es auch Bestrebungen, das Krankheitsbild umzubenennen, weil eben eigentlich das ganz Entscheidende, was ist ein Lipödem? Eine Erkrankung des subkutanen, des Unterhautfettgewebes. Es heißt immer, es ist eine Verteilungsstörung. Das ist auch die Definition. Mir gefällt das deshalb nicht so ganz, weil wenn eine Frau einen schlanken Oberkörper hat und dann eben überproportional disproportioniert, und das ist der Begriff, den wir da brauchen, disproportioniert viel Fettgewebe, sagen wir mal Gesäß, Hüft bis unten zu den Knöcheln oder eben auch an den Armen hat, dann ist das rein morphologisch der Lipödem-Typ. Es braucht dann aber noch dazu Beschwerden oder Schmerz. Lipohypertrophie kann genauso aussehen, tut aber nicht weh und hat auch sonst keine Beschwerden, also keine gefühlte Schwellneigung, kein Schweregefühl, kann auch sehr behindernd sein, weil wenn diese Disproportion gerade im Gesäßbereich extrem ist, dann führt das eben sekundär zum Beispiel zu Haltungsproblemen, zu Problemen beim Sitzen, beim Liegen und so weiter. Aber das ist kein Lipödem. Das Lymphödem ist ganz klar abzugrenzen und das kann ein guter Untersucher auch sehr schnell, weil es eben die Ursache hat in einem nicht gut, nicht ausreichend funktionierenden Lymphsystem. Das kann entweder primär angeboren sein oder sekundär nach Operationen bekannterweise. Und jetzt wird es schwierig, Es gibt nämlich auch das sekundäre Lymphödem bei Adipositas. Und das kommt natürlich auch häufig vor bei Frauen, die über die Zeit ihres Lebens aus verschiedenen Gründen tatsächlich sehr zugenommen haben, wo also das Lipödem aufgrund der Gewichtszunahme so massiv geworden ist, dass aufgrund dieser Massen an den Beinen, aber vor allen Dingen auch bedingt durch die Adipositas und die damit verbundenen Entzündungsreaktionen, die sich eben auf alle Gefäße, auch auf die Lymphgefäße auswirken, dass dann eben sekundär ein Adipositas-bedingtes Lymphödem entsteht. Deswegen sprechen wir heute nicht mehr vom Lipolymphödem, das tun immer noch einige, aber wir wollen ganz klar trennen, das Lipödem ist ein Lipödem und führt nicht per se zum Lymphödem. Es gibt natürlich auch mal seltene Fälle, da hat jemand ein angeborenes Lymphödem und ein Lipödem, aber das sind die großen Ausnahmen. Das im Laufe der Zeit entstehende Lymphödem ist in aller Regel durch die Adipositas bedingt. Also wir haben es jetzt abgegrenzt vom Lymphödem, von der Lipohypertrophie. Und jetzt nochmal ganz klar, was ist jetzt der Unterschied zwischen Lipödem und Adipositas? Da gucken wir heute vor allen Dingen nicht mehr auf den BMI, sondern wir nehmen zu Hilfe das Verhältnis zwischen Taille und Größe, das sogenannte Waist-Height-Ratio, weil beim typischen Lipödem die Frau eine normale Waist-Height-Ratio hat, aber eben der BMI scheinbar erhöht oder ist erhöht und suggeriert sozusagen Übergewicht und Adipositas, obwohl das gar nicht der Fall ist. Also eine Adipositas ist eine allgemeine, auf den ganzen Körper ausgedehnte Vermehrung des Fettgewebes. Dazu gehört dann meistens auch das sogenannte Bauchfettgewebe, das viszerale Fettgewebe. Das Lipödem ist eine Vermehrung des Unterhautfettgewebes.
In den unteren Extremitäten vor allen Dingen.
In den Extremitäten. Und die Häufigkeit eines Lipödems in den Armen ist aus unserer Sicht deutlich höher als die in der Literatur zu finden, 30%. Frage, kann man jemandem ansehen, ob sie ein Lipödem hat? Natürlich gibt es den klassischen Lipödem-Typ, dem ich das ansehe, wobei ich dann natürlich noch sehen muss, ob sie nun wirklich ein Lipödem hat oder eben nur eine Lipohypertrophie. Aber ich habe auch Patientinnen, da muss ich das schon wirklich sehr penibel untersuchen und stelle dann vielleicht eine leichte Vermehrung des Unterhautfettgewebes im Verhältnis zum sehr schlanken Oberkörper. Also ich habe junge Frauen, die haben BMI von 19, 18 und haben an sich schlanke Beine. Wenn man genau hinguckt, ist vielleicht eine leichte Disproportion zum, also was ist schon Disproportion? Der Begriff stört mich eigentlich auch.
Ja.
Und diese Frauen haben aber gar nicht selten Schmerzen. Und zwar so, dass sie in ihrem Leben tatsächlich beeinträchtigt sind. Das glaubt man nicht, wenn man die sieht, weil man denkt, das sieht doch alles ganz normal aus. Aber die haben Schmerzen.
Ja, Sie haben vorhin gesagt, man diskutiert es umzubenennen. Was wäre denn der bessere Name für das Lipödem?
Also es gibt schon seit, ich glaube, ungefähr 20 Jahren den Vorschlag, das Ganze als Lipohyperplasia dolorosa zu bezeichnen. Das ist natürlich ein sehr kompliziertes Wort. Lipo ist Fett, Hyperplasie heißt, es sind eben nicht nur vergrößerte, sondern auch vor allem vermehrte Fettzellen. Das Problem ist, dass in jüngerer Zeit wir tatsächlich auch Gruppen haben, die darstellen konnten, dass es auch bei der normalgewichtigen Frau vergrößerte, also hypertrophe Fettzellen gibt, nicht nur vermehrte. Aber definitiv sind die Fettzellen vermehrt. Das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum diese Fettvermehrung nicht metabolisch, also auf den Stoffwechsel, auf die allgemeine Gesundheit nicht solche Auswirkungen hat, weil eine Hypertrophe, eine angeschwollene Fettzelle ist immer kränker sozusagen als viele kleine Fettzellen.
Ah, ja.
Also Lipohyperplasia und Dolorosa ist klar vom Schmerz. Im englischen Sprachraum, die winken nur ab, wenn wir sowas sagen. Andere Vorschläge waren Lipalgie, da gibt es aber schon Krankheitsbilder, die so genannt werden. Das sind eigentlich die beiden Haupt.
Also was mir daran unheimlich gut gefällt, ist, dass die Empfindung dabei gleich mitgeliefert wird. Und das ist wirklich jetzt auch erst, als ich mich vorbereitet habe, so richtig eingesickert bei mir. Das ist ja irre, irre schwierig. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die sagen, und auch unsere Hörerinnen haben uns das geschrieben, ich hatte immer schon das Gefühl, dass mit meinen Beinen was nicht stimmt. Ich hatte immer so ein schweres Gefühl in den Beinen. Ich habe erst das erste Mal, als ich meine Stutzstrumpfhose anhatte, was weiß ich, während eines Fluges oder so, habe ich gemerkt, ach, so kann das sein. Ich meine, wenn man da so reinwächst, hat man doch gar keine Ahnung, dass es sich auch anders anfühlen kann. Das ist doch das Problem, oder nicht?
Das ist absolut typisch, dass viele Frauen erzählen, ich habe das immer schon gehabt, aber ich dachte, das wäre normal. Ich wusste gar nicht, dass die Beine sich nicht so anfühlen können. Bis ich dann eben zum Beispiel die Kompression verschrieben bekommen habe, gegen die ja oft am Anfang eine gewisse Ablehnung oder Aversion besteht. Aber wenn das dann eine gut sitzende Kompressionsversorgung ist und die Frauen merken, wie gut es ihnen tut, dann schlägt das meistens um in eine sehr positive Einstellung dazu. Es ist natürlich nicht schön, wenn man bei 30 Grad im Schatten mit Kompressionsstrumpfhose joggen gehen soll, ja?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Riskiert man denn was, wenn man das nicht tut?
Nein.
Also ich habe gelesen, X-Beine und so weiter können sozusagen die Folge sein von so einer Achsenverschiebung in Extremfällen.
Also eine X-Bein-Fehlstellung kann eine Folge sein vom Lipödem. Wahrscheinlich zumindest überwiegend aufgrund der vermehrten Fettmassen am Oberschenkel, sodass die Beine dann eben dem ausweichen sozusagen nach außen. Es gibt auch die Theorie, dass das Lipödem eine Korrelation hat mit bestimmten Bindegewebserkrankungen und die Bänder deswegen nicht so kräftig sind, aber das ist noch nicht bewiesen. Aber zur Kompression ist zu sagen, es ist wirklich die Standardtherapie und die Therapie der ersten Wahl, um auch erstmal wirklich erste Hilfe quasi zu leisten. Aber was ich ganz unseriös finde, und darüber habe ich gerade neulich einen kleinen Artikel geschrieben und einen Vortrag gehalten, man darf den Frauen nicht suggerieren, wenn sie jetzt die Strümpfe weglassen an einem Tag oder an mehreren Tagen oder im Sommer, dass davon das Lipödem schlimmer wird. Und auch diese X-Beinstellung kommt nicht daher. Natürlich kann eine gut sitzende Flachstrickkompression, vor allen Dingen, weil die ja kräftiger ist, die Beinform etwas bessern. Also viele Lipödembeine sehen in Kompression besser aus als ohne. Und dann ist natürlich auch der Scheuereffekt an den Oberschenkeln nicht mehr da. Aber die Verschlechterung des Lipödems in Bezug auf das Volumen, auf die Masse, geht in allererster Linie auf die Gewichtszunahme zurück. Wobei wir natürlich alle in der Regel im Teenageralter schlankere Beine haben als mit 50 oder 55. Das Wesentliche ist eben dann die Gewichtszunahme und die Zunahme der Beschwerden. Die hängt eben von vielen Faktoren ab, unter anderem auch von der hormonellen Situation.
Dann nehmen wir das jetzt mal als Übergang. Ich habe hier noch viele Fragen, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Hormone. Was weiß man über den Zusammenhang zwischen Östradiol und dem Lipödem?
Also tatsächlich ist so, das, was man weiß, ist genau das. Die verschlechtern
also
sich.
Ganz wenig.
Ganz wenig. Die Beschwerden manifestieren sich, treten erstmals auf. Entweder das in solchen Phasen der hormonellen Umstellung oder sie werden schlechter. Und im Bereich Wechseljahre, Klimakterium, ist es eben ganz typisch, dass diese Aussage kommt. Ja, ich habe immer schon dickere Beine gehabt, aber eigentlich haben mir die nie wehgetan. Und jetzt plötzlich, oder vielleicht nicht, kann plötzlich sein, kann aber auch innerhalb von halb Monaten bis ein, zwei Jahren passieren. Jetzt merke ich, das fühlt sich anders an, das fühlt sich schlimmer an, das tut jetzt wirklich weh und ich habe Beschwerden. Da gibt es dann Kollegen, die sagen, ja, das ist ja ganz klar, das kommt, weil die Frauen eben in den Wechseljahren zunehmen. Aber 2-3 Kilo zum Beispiel, die man zunimmt, können nicht die Ursache dafür sein. Ja, und es gibt auch Frauen, die nehmen überhaupt nicht zu und trotzdem passiert das.
Und zunehmen tut ja auch nicht weh. Also
zunehmen
nur, weil man
tut auch nicht weh. Eben, Adipositas tut nicht weh. Und es ist auch Unsinn zu behaupten, dass die Adipositas das Lipödem triggert, wie es manchmal getan wird. Man kann nur etwas triggern, was vorher auch in der Anlage vorhanden war. Also warum es dann Frauen gibt, die nach der Pubertät oder auch nach Schwangerschaften, das ist ein weiterer Zeitraum übrigens, ich komme da gleich drauf zurück, warum da nichts passiert und dann in den Wechseljahren, das wissen wir nicht. Die Frage ist jetzt, was genau ist es? Also es geht natürlich um Östrogene und es geht aus meiner Sicht auch ganz klar um das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron, weil wir in all diesen Phasen, inklusive der Phase nach Schwangerschaften, ja, ein Missverhältnis haben. In der Pubertät sind die Östrogene hochgefahren, bevor die ersten Gelbkörper, also man, bis das Progesteron entsteht, braucht es erstmal einen Eisprung und dann einen funktionierenden, suffizienten Gelbkörper. Also haben wir in dieser Phase sehr häufig oder eigentlich physiologischerweise, also normalerweise eine sogenannte Östrogendominanz. Jetzt gibt es natürlich extrem viele Frauen oder Mädchen, die quasi mit der ersten Periode die Pille bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist nicht immer Kontrazeption, da gibt es auch viele andere Gründe, zum Beispiel die Haut, so dass man mit dem Gelbkörper im Grunde gar nicht erst, das fängt gar nicht erst richtig an. Stichwort Pille, da gibt es auch keine klaren. Es gibt Frauen, die sagen, wenn ich als die Pille nahm, wurde es schlimmer. Es gibt Frauen, die sagen, als die Pille abgesetzt habe, wurde es schlimmer. Also das wissen wir gar nicht. Dann kommt möglicherweise die Phase nach der Schwangerschaft. Da ist es so, dass während der Schwangerschaft Progesteron himmelhoch ist, Östrogen auch, aber nach der Geburt stürzt das Progesteron ab, weil es gibt ja wieder keinen Eisprung erstmal. Das Östrogen bleibt im Verhältnis dazu viel höher.
Das scheint mir eine sehr ungute Situation zu sein. Das hat man in den Wechseljahren ja auch.
Und dann kommt das genau wieder in den Wechseljahren, weil in den letzten Jahren, bevor die Menopause eintritt, in den Wechseljahren ist es eben so, dass es zu großen Unterschieden in der Östrogenausschüttung kommt. Manchmal ist das niedrig, manchmal ist das sogar sehr hoch. Während das Progesteron schon ungefähr mindestens 10 Jahre vor dem Ausbleiben der Periode deutlich absackt. Wir haben also einen längeren Zeitraum, über den sich diese Östrogendominanz entwickelt. Und dann hängt das in der Tat auch noch davon ab, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, in dem Unterhautfettgewebe kann Testosteron und seine Vorstufen zu Östradiol und seinen Vorstufen umgewandelt werden. Das macht ein Enzym, das heißt Aromatase. Und diese Aromatase wird durch verschiedene Faktoren verstärkt. Da gehört auch Alkohol dazu, aber eben auch vermehrtes Insulin. Aber generell kann man sagen, und das wissen wir aus der endokrinologischen Gynäkologie, die Aktivität an der Aromatase steigt mit zunehmendem Unterhautfettgewebe. Je mehr sie davon haben, und die Frauen mit Lipödem haben natürlich mehr Unterhautfettgewebe.
Die produzieren ihr Östradiol sozusagen selber, ne? Das ist ja auch eine Erkenntnis der letzten 20 Jahre, überhaupt, dass Fettgewebe Östradiol herstellen kann. Ne?
So ist es. Überhaupt, dass Fettgewebe ein endokrines Organ ist, wobei die meisten Forschungen halt sich auf das viszerale Fettgewebe erstrecken. Die Sache mit dem Östradiol ist natürlich ein genialer Zug oder eine geniale Strategie der Natur eigentlich, weil wir dann eben auch über das Ende der fruchtbaren Phase hinaus zum Beispiel vor Herzinfarkt weiter geschützt werden. Mental, wir wissen ja heute Gehirn, Leistungsfähigkeit, Knochen, alles ist, Östradiol ist ja nicht schlecht, das ist ja ein wunderbares Hormon.
Nein.
Ja, das Problem scheint, aber wie gesagt, das ist fürs Lipödem gibt es dazu kaum wissenschaftliche Aussagen. Es gibt, genauso wie ich das dann immer erzähle oder auch mal schreibe, gibt es eben Theorien, auch von anderen Kollegen, die sagen, das hat mit dem Östradiol zu tun. Es ist einfach naheliegend, weil nur Frauen, nur diese oder in aller Regel nur diese Phasen, nicht nur, sondern fast immer diese Phasen. Und dann kommt halt noch dazu, dann gibt es eben noch so andere Sachen wie, es gibt Östradiol-Alpha- und Beta-Rezeptoren, die sind am Körper unterschiedlich verteilt. Die einen sorgen dafür, dass wir Unterhautfettgewebe, typische weibliche Fettverteilung bekommen. Die anderen sorgen zum Beispiel dafür, dass im Bauch weniger Fett aufgebaut wird. Also das ist der positive Effekt. Und letztendlich, evolutionär gesehen, ist natürlich vermehrte Unterhautfettgewebe der Frau Evolutionsvorteil gewesen, war einer. Ja, wir wissen nicht, ob Frauen, es gibt ja solche Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttingen oder Fruchtbarkeitssymbolen, die sehen aus wie eine Lipödempatientin. Was wir nicht wissen, ist, ob die damals Schmerzen hatten. Wahrscheinlich hatten sie eher keine, weil sie sich anders ernährt haben, anders bewegt haben und so weiter. Das wissen wir aber alles nicht. Aber grundsätzlich ist dieses Unterhautfettgewebe für die Art, also evolutionsmäßig, ein Vorteil gewesen.
Ja, nur das ist, so ist ja unser Leben nicht mehr, ne? Also ja, ich war voller Anteilnahme für die Frauen, weil letztendlich dieses, ich habe dicke Oberschenkel, ne? Ich weiß nicht, ich tippe mal, dass 99% aller Mädchen sich das denken, nur das Lipödem ist ja einfach nochmal was anderes.
Ja, und das ist natürlich, wir wollen ja vorwiegend über Wechseljahre sprechen, aber es ist natürlich gerade, und das wäre mir schon auch eine wichtige Sache, das wenigstens einmal gesagt zu haben, für die jungen Mädchen ist das eine große psychische Belastung, führt dann häufig nicht nur zum Rückzug von sportlichen Aktivitäten, Schwimmbädern und so weiter, was ja gerade so wichtig wäre für sie, sondern auch zu unguten Diätversuchen. Ja, die essen dann, die kommen in einen ganz erheblichen Prozentsatz, entwickeln sie eine mehr oder weniger ausgeprägte Essstörung. Auf jeden Fall viele sehr kontrolliertes Essen, eine Diät nach der anderen, bis dann irgendwann der Frust einsetzt, nützt ja eh alles nichts. Und dann kann die Ernährung natürlich auch kippen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man da auch als mittelalte Frau reintappen kann in diese Falle.
Klar kann man, ja.
Aber ja, also ich finde es bitter, wenn ich so zurückgucke, dass diesen Frauen ja auch in meiner ganzen Jugend und Zeit als junger Frau genau das Falsche geraten worden ist. Ne? Ja. Nämlich eben genau solche Diäten zu machen. Ne? Und auch dieser Gedanke, wenn du dich nur richtig ernährst, dann sieht das auch anders aus.
Das passiert natürlich auch heute noch. Ja, ich hatte eine Patientin, die hatte 20 Kilo abgenommen, ging sogar zu einem Phlebologen, der sich aber offensichtlich mit dem Lipidem nicht auskannte. Und der sagte, sie sind zu dick, sie müssen abnehmen. Sie sagte ihm, ich habe schon 20 Kilo abgenommen. Daraufhin er, dann nehmen Sie nochmal 10 Kilo ab, dann wird es bestimmt besser. Das ist absoluter Quatsch. Es heißt aber, das heißt ganz und gar nicht, dass man mit Ernährung nicht die Beschwerden beeinflussen kann und auch natürlich das Ausmaß der Volumenzunahme, ja, das ist schon wichtig und deswegen muss man einerseits den jungen Mädchen und Frauen sagen, mach keine Crash-Diät, mach keine FDH-Diät, du brauchst viel Eiweiß für deine Muskeln, also zumindest ausreichend Eiweiß, du brauchst ganz wenig Kohlenhydrate, das hat sich jetzt, haben wir ja auch in der Leitlinie schon, zumindest als wegen noch nicht so wahnsinnig hoher Evidenz, als Kann-Empfehlung reinschreiben können. Es gibt inzwischen, seit wir die Leitlinie veröffentlicht haben, das war jetzt im Januar 24, gibt es 4 randomisiert kontrollierte Studien. Also das ist in der Ernährung schon sehr hoch angesiedelt. Das ist auch nicht einfach zu machen. Die zeigen, dass eine Low- bis Very Low-Carb-Ernährung beim Lipödem eigentlich konkurrenzlos ist. Ja, da muss man sich auch immer wieder wehren gegen andere Ernährungsspezialisten, die sagen, es kommt alles aufs Gleiche raus, Fett oder Kohlenhydrate. Das Abnehmen kann man mit beiden machen, das stimmt, aber beim Lipödem geht es nicht nur um das Gewicht und das ist mir auch so wichtig. Es geht um die Beschwerden. Und das kann man gerade übrigens auch bei den Frauen, die in der zweiten Hälfte zum Beispiel der 40er Jahre, also Richtung Wechseljahre kommen und sagen, einerseits habe ich bisher, wenn ich zugenommen habe, immer abnehmen können. Ich kann jetzt nicht mehr abnehmen oder ich habe halt zugenommen, mehr oder weniger, aber dann eben auch zusätzliche Beschwerden kommen. Da sage ich dann sogar oft, lassen Sie uns mal die Ernährung verändern. Und es kommt nicht selten vor, dass die Beschwerden dann wieder weg sind. Das ist in dieser Altersgruppe, warum, weiß ich nicht, aber vielleicht, weil dann diese Östrogensituation sich natürlich irgendwann auch beruhigt. Aber in dieser Altersgruppe kommt es häufiger vor, dass man sagt, okay, viele sagen mir dann, oh, mir geht's so gut diesen Sommer. Letzten Sommer hätten sie mich mal erleben müssen und jetzt lasse ich meine Strümpfe weg und ich brauche sie gar nicht mehr. Das muss ich aber auch betonen, das kann ich niemandem versprechen. Ja, ich kann keiner Frau versprechen, wenn sie sich so ernähren, dann brauchen sie gar keine Strümpfe mehr. Aber was wirklich passiert, ist, dass die Beschwerden deutlich reduziert werden.
Es deckt sich so ein bisschen mit meinen Beobachtungen, weil ich die mittelalten Frauen ansehe und mir einfach auffällt, wie viele ihre Ernährung umstellen. Und die Vermutung, dass es was mit dem Hormonhaushalt macht. Ja, ich glaube nicht, dass wir es jemals sicher wissen werden, wie das genau zusammenhängt und so weiter. Aber also ja, man kann es einfach sehen oder man kann es einfach beobachten. Und das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ne?
Ja.
Ich fand das auch sehr interessant. Ich habe einen Vortrag von Ihnen auf YouTube mir angeguckt, wo Sie über ketogene Ernährung gesprochen haben. Und das, ehrlich gesagt, kannte ich nur so aus dem Zusammenhang von Men's Health und so, also ja, ich sag mal, sehr körperbewussten Bevölkerungsgruppen und so Influencern und so weiter. Und da standen Sie als ja hochseriöse Wissenschaftlerinnen und haben ganz ähnliche Sachen gesagt. Mhm. Das war für mich ein ganz interessanter Moment, dass ich dachte, okay, hier berühren sich zwei Welten. Und ja, wenn man so ein Thema hat, und das ist ja wie so eine Zuspitzung des Übergewichtsproblems oder des Fettzellenproblems, das wir alle irgendwie haben in der Welt, in der wir leben, dann ist es einfach ein total interessanter Ansatz. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. Ich habe ja noch Fragen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Frau in der Mitte des Lebens und ich habe eigentlich schon die ganze Zeit so ein Gefühl von, meine Beine sind schwer und irgendwie ist es komisch. Und ich höre jetzt diesen Podcast und denke, würde mich gar nicht wundern, ich habe sowas eigentlich. Aber ich habe sozusagen die Menopause noch vor mir. Bringt es dann was, Lymphdrainage zu machen, Stützstrümpfe zu tragen, eben auf diese Ernährung zu setzen? Das sicherlich am ehesten. Ne? Die Frage ist eigentlich, kann man dem Lipödem vorbeugen?
Das ist eine interessante Frage. Nein, ich glaube, man kann dem Lipödem nicht vorbeugen. Wie ich vorhin sagte, wenn man die Veranlagung nicht hat, dann kriegt man das auch nicht. Sie wissen ja auch, dass es viele Frauen gibt, die, da ist es quasi umgekehrt, ich habe ja von diesen Rezeptoren gesprochen, die in den Wechseljahren dünne Arme und Beine bekommen, die sie vielleicht vorher auch hatten, aber jetzt jedenfalls fällt das so auf. Und dann haben sie so einen wahnsinnigen Bauch, das ist der typische Männerbauch. Den haben Frauen nach der Menopause häufig auch. Und das ist eben, das hat auch was mit den Hormonen zu tun.
Das ist ja eigentlich das typischere Bild, ne? Dass man sagt, man verliert seine Taille und so weiter und hin zum männlichen Fettverteilungstyp.
Genau.
Hier sind zwei Welten, die einfach parallel bestehen nebeneinander. Ne?
Also die einen werden krank, das sind die mit dem Bauch, und die anderen werden anders krank, wenn sie das Lipödem haben. Es ist ja nicht so, dass das nur eine Variante oder eine Schönheitsgeschichte ist, sondern die haben ja damit auch Beschwerden. So, wenn ich also jetzt merke, dass meine Beine sich schwerer anfühlen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einfach zur Beschwerdelinderung Kompressionsstrümpfe verschrieben zu bekommen. Das muss ja noch nicht unbedingt ein Lipödem sein. Es kann auch sein, wir müssen natürlich immer gucken, ob die Venen in Ordnung sind oder eine Veneninsuffizienz oberflächlich oder tief ausschließen. Es gibt auch so etwas, das nennen wir orthostatisches Stauungssyndrom. Das ist eben dieses typische Phänomen, wenn man den ganzen Tag am Computer oder am Schreibtisch sitzt, dass abends die Beine schwer sind. Man muss das nicht unbedingt erkennen. Viele sagen dann ja, die Söckchenbündchen schneiden ein. Aber das einfache orthostatische Stauungssyndrom ist eine funktionelle Störung. Das kommt übrigens natürlich auch beim Lipödem vor. Ja, aber wenn man diese Beschwerden hat, dann kann man ja Kompression tragen schon mal, wenigstens bis man aufhört zu arbeiten oder so. Lymphdrainage nützt in dem Fall noch überhaupt nichts. Da muss man überhaupt wirklich sagen, Lymphdrainage ist ja eine Therapie für das insuffiziente, also nicht ausreichend angelegte oder geschädigte Lymphsystem. Wir haben beim Lipödem ein auf Hochtouren laufendes Lymphsystem. In den jüngeren Jahren ist diese sogenannte Lymphtransportkapazität beim Lipödem erhöht, was aus meiner Sicht einfach schon der indirekte Beweis ist, dass da eben doch Flüssigkeit ist. Ja, wir haben kein dellbares Ödem, aber wir haben Flüssigkeit im Gewebe. Deswegen muss das Lymphsystem eben verstärkt arbeiten. Dann fällt diese Lymphtransportkapazität im Lauf des Lebens beim Lipödem stärker ab als bei uns allen. Wir alle haben am Ende unseres Lebens eine schlechtere Lymphgefäßfunktion. Ja? Und auch da können wir natürlich vorbeugen, wenn wir das merken, dass wir sagen, okay, mehr Bewegung, Kompressionsstrümpfe, aber nicht den ganzen Tag sitzen und so. Aber diese Abnahme dieser Transportkapazität, die ist nachgewiesen schon vor Jahren. Und da gibt es jetzt eine jüngere Arbeit aus Lausanne, war es, glaube ich, die auch gezeigt hat, dass das interessanterweise, diese Verschlechterung der Lymphfunktion, nicht mit der Fettmasse bis zu einem gewissen Grad, ich habe vorhin gesagt, sekundäres Lymphödem, ja, das muss man davon abgrenzen, sondern mit der Dauer der Beschwerden einhergeht. Es erreicht aber nie das Ausmaß eines tatsächlichen Lymphödems. Es ist nur so, dass die Kapazität schlechter wird und man vielleicht dann eben mehr Hilfe braucht, um dem entgegenzuwirken, zum Beispiel Kompressionsstrümpfe.
Aber Lymphdrainage bringt nichts, solange wie man das Lipödem nicht wirklich hat.
Ja, und auch beim Lipödem ist es halt sehr umstritten. Wir haben im Moment ja eine Begrenzung der Verordnungsfähigkeit für die Langzeitverordnung bis Ende des Jahres. Ob sich daran noch was ändert, wissen wir nicht. Das Argument ist, es ist ganz klar, das ist nicht das Argument, sondern es ist ganz klar, dass die Lymphdrainage bewirkt eine Entstauung. Auch bei jemandem, der kein Lip oder Lymphödem hat, der wird hinterher sagen, wow, meine Beine fühlen sich toll an. Muss vielleicht auf Toilette gehen, mehr oder weniger, verliert also Wasser. Aber dieser Effekt ist auf wenige Stunden begrenzt, weshalb es absolut nicht geht, dass man Lymphdrainage verschreibt ohne Kompression. Ja, die Kompression muss den Effekt der Lymphdrainage, wenn er denn eintritt, halten. Und es gibt sehr viele Frauen, die von der Lymphdrainage eben nicht profitieren und sagen, brauche ich nicht. Es gibt auch welche, die davon profitieren und sagen, wenn ich 2-3 Wochen keine Lymphdrainage habe, dann geht es meinen Beinen insgesamt schlechter. Aber das steht und fällt mit der Kompression.
Sie haben zu mir im Vorgespräch gesagt, dass das Lipödem auch nach der letzten Blutung auftreten kann.
Ja.
Das passte jetzt für mich nicht so richtig zusammen mit diesem Östradiol-Zusammenhang. Wie kommt es dazu?
Das habe ich vorhin versucht zu erklären. Wir haben auch im Mangel manchmal eine Östrogendominanz. Natürlich hat eine Frau in der Menopause deutlich weniger.
Ah, das ist aber dieses bisschen Fett aus dem Fettgewebe kann das schon bewirken.
Ja, genau.
Aber okay.
Wie gesagt, das sind alles noch Theorien, die logisch sind, aber wir haben da jetzt nicht den schlagenden Beweis. Aber so erklären wir uns das eben.
Ja, ja, also da fehlt mir diese Verbindung. Kann denn so ein Lipödem auch mal von alleine weggehen?
Nein.
Oh.
Es gibt keine spontane Heilung oder Reversion. Natürlich kann es, wie ich es eben erklärt habe, schon mal sein, dass ein Lipödem, das jetzt nicht sehr ausgeprägt ist, wenn Lebensstil und Ernährung passen, dass die Beschwerden wieder deutlich besser werden. Aber die Ernährung wirkt genau wie die Kompression, nur so lange, wie sie durchgeführt wird. Ja? Ich habe da viele Beispiele, mache das seit 17 Jahren, viele Beispiele, die Beschwerden werden besser. Die Patientin fällt aus meinem Dunstkreis heraus. Ich sage denen ja immer, sie müssen alle 3 Monate am besten wiederkommen. Aber dann kommt sie eben nach 10 Jahren wieder, hat wieder zugenommen oder auch schon nach 3 Jahren, hat ihre Ernährung wieder verändert. Und manche kommen auch ganz spontan und sagen, oh, ich habe so gemerkt, ich habe jetzt wieder nachgelassen. Sobald ich mich falsch ernähre, geht's wieder los. Und das ist halt jetzt wirklich ein Vorteil. Da muss ich jetzt doch einmal diese Entscheidung des BGA ansprechen, dass wir jetzt eben die Operation, wenn sie denn notwendig ist, in allen Stadien durchführen können.
Das ist die Entscheidung, die im Juli gefallen ist,
ja.
Das nicht mehr nur für Stadium 3.
Dass wir natürlich sehr froh darüber sind, das haben wir als Fachgesellschaft gefordert, das Lipödem kann man morphologisch einteilen in Stadien, aber was die Beschwerdeintensität angeht, hat das überhaupt gar nichts zu sagen. Eine Frau im Stadium 1 kann mehr Beschwerden haben als eine Frau im Stadium 3. Aber das ist gleichzeitig das Problem. Wir müssen jetzt sozusagen den Schmerz als Kriterium, der Schmerz ist das Kriterium, das ist auch in der Leitlinie überall, jede Therapie dient der Beschwerdereduktion, aber das können wir halt bis jetzt nicht objektivieren. Und ich bezweifle, ob wir das wirklich, Schmerzverarbeitung, Schmerztoleranz, Schmerz erleben, ist subjektiv. Und das werden wir nie wirklich objektivieren können. Mir ist auch noch wichtig, wir haben jetzt oft über Adipositas und Abgrenzung gesprochen. Gerade weil es so ist, dass dieses Unterhautfettgewebe metabolisch eine ganz andere beziehungsweise eigentlich keine Rolle spielt, wäre es fatal, und das wird leider immer noch empfohlen, Frauen, die keine wirkliche Adipositas haben, also Bauch und aufwärts ist alles normal, zu einer bariatrischen Operation zu raten.
Ja. Sie meinen jetzt stoffwechselneutral im Sinne von Herz-Kreislauf-Risiko, ne?
Genau, ja. Die haben dann gute Blutwerte, die haben eine normale Waist-Height-Ratio und haben aber einen erhöhten BMI. Und da ist es in den letzten Jahren teilweise sehr stark propagiert worden, dass man eben Frauen mit Lipödem bariatrisch operieren sollte. Dass das in bestimmten Fällen sinnvoll ist, sicher bei BMI deutlich über 40, weil diese Adipositas dazugekommen ist. Und die Zahlen schwanken da ja zwischen um die 50 bis zu über 80% Adipositas. Man muss aber wieder vorsichtig sein, diese Daten beruhen alle noch auf BMI. Ja, wir haben mit mehreren Kollegen aus Spanien, Österreich und Deutschland eine Studie durchgeführt, wo wir die Daten von Frauen mit Lipödem gesammelt haben und sie dann einmal nach BMI kategorisiert haben und einmal nach Waist-Height-Ratio. Und da hat sich ergeben, dass, wenn man das als Schaubild zeigt, dass sie sozusagen auf einer schiefen Ebene nach unten rutschen. Mhm. Also um 1 bis 2, in seltenen Fällen sogar 3 Kategorien, also zum Beispiel von einer Adipositas Grad 2 in ein Übergewicht rutschen, wenn man diese Einteilung nimmt. Und das ist eben wirklich wichtig. Ich kann keine Adipositas behandeln, wenn sie denn gar nicht vorhanden ist. Ja, dann sind wir nämlich wieder bei dem auf Teufel komm raus, unter irgendein BMI zu kommen. Und das finde ich eben ganz wichtig.
Ja, der BMI ist ja sowieso, also mindestens umstritten inzwischen, ne? So kommt das bei mir an. Ja. Aber wir haben noch ein Thema, das müssen wir unbedingt noch besprechen, und zwar die Hormonersatztherapie. Ne? Mhm. Jetzt haben wir ja immer wieder gesagt, das Lipödem hat ganz viel mit Östradiol zu tun. Mhm. Was würden Sie denn einer mittelalten Frau raten, die beides hat, Wechseljahresbeschwerden und ein Lipödem?
Ich würde immer erstmal die hormonelle Situation analysieren. Also ich bin ja keine Endokrinologin. Aber ich habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und mache auch bioidentische Hormontherapie in meiner Praxis. Und um diese Dominanz zu erkennen oder auszuschließen, brauche ich eigentlich einen Speicheltest. Wenn ich die Blutwerte nehme, sind die oft in einem, es gibt ja sehr große Normbereiche, ja. Am Anfang habe ich das gemacht und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich mich fortgebildet in diesen bioidentischen, mit diesen bioidentischen Hormontherapie, mit diesen Fortbildungen. Und habe mich dann entschlossen, den Speicheltest zu nehmen, weil ich da eben das Verhältnis der beiden Hormone zueinander sehe. Und da ist es jetzt sicher so, meine Patientinnen haben sehr viel häufiger eine Östradiol-Dominanz und brauchen eigentlich nur das Progesteron, als jetzt in anderen Fachbereichen. Ich habe auch Patientinnen, die kommen zu mir und sagen, seit ich diese Hormonersatztherapie habe, ist mein Lipödem explodiert. Mhm. Oder seither habe ich es überhaupt erst. Und was ich dann zumindest versuche, ist, das muss man das sehr vorsichtig machen, die Östradiol-Dosierung runterzufahren. Wenn man das von jetzt auf gleich weglässt, dann kriegen die natürlich einen Rebound. Aber es runterzufahren, und wenn man das tut, merkt man meistens, dass sehr viel weniger notwendig ist, als in dieser Transdermal-Applikation üblicherweise verschrieben wird. Man kann es auch ein bisschen phänomenologisch einteilen. Also eine Frau, die sehr dünn ist, so der Typ Südfranzösin, ja, wird im Alter eigentlich eher immer dünner. Den tut Östradiol gut. Die kriegen Progesteron dann hoffentlich dazu. Da sind die Gynäkologen manchmal noch auf dem Stand, dass sie das Progesteron nur geben, wenn die Frau noch einen Uterus hat. Aber die Frau braucht das auch, wenn sie keinen Uterus mehr hat. Ja. Aber meine typische Klientel, wenn man so will, ist die per se Östradiol dominierte, phänomenologisch eben Lipödem-Frau. Und die brauchen das sehr viel seltener. Und dann gibt es ja noch einen Trick, man kann das DHEA auch analysieren. Und manchmal reicht es dann schon, wenn man zusätzlich DHEA gibt, weil es ein Ausgangshormon ist. Und das kann dann auch entsprechend umgewandelt werden. Man muss da eben in Bezug auf das Östradiol bei Lipödem-Patientinnen nur sehr, sehr vorsichtig sein. Und erstmal gucken, ob sie es überhaupt brauchen.
Also vielleicht zum Ausstieg, ich denke jetzt natürlich an unsere Hörerin. Es ist ja wie bei den Wechseljahren oder wie beim Thema Wechseljahre. Lipödem-Patientinnen finden schwer Ansprechpartner. Mhm. Wie macht man es am schlausten? An wen wende ich mich, wenn ich vielleicht jetzt auch nach dieser Episode das Gefühl habe, ich muss mich darum kümmern, denn ich habe da was?
Ja. Prädestiniert sind eigentlich, das muss man sagen, tatsächlich die phlebologisch ausgebildeten Ärzte. Die Phlebologie ist ja eine Zusatzbezeichnung, die fachübergreifend erworben werden kann. Das können Allgemeinmediziner sein wie ich oder Phlebologen, sehr häufig Dermatologen oder auch Gefäßchirurgen. Auch die Angiologen, meistens nicht so wahnsinnig daran interessiert, aber gibt's eben auch. kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wo man arbeitet, in welchem Setting. Das ist eigentlich die erste Anlaufstelle. Reine Lymphologen gibt es fast keine mehr. Und außerdem wissen wir ja, dass das Lipödem eigentlich auch keine wirklich lymphologische Erkrankung ist. Und es geht natürlich immer darum, auch dass man andere Ursachen für ein Ödem oder dicke Beine ausschließt. Und das können die Phlebologen eben machen. Was man nicht machen sollte, man sollte nicht sagen, okay, ich habe vielleicht ein Lipödem, ich gehe jetzt zum nächsten plastischen Chirurgen und lass mir die Beine absaugen. Ja, das sollte, das ist auch übrigens jetzt nach dieser Entscheidung im Kassenbereich überhaupt gar nicht mehr möglich. Also es gibt verschiedene Spezialisierungen, Fachärzte, die diese Diagnose überhaupt stellen dürfen. Und dazu gehören eben die angesprochenen Berufsgruppen.
Und das sind dann, also es wurde ja auch entschieden, dass eben nicht derselbe Arzt die Diagnose stellen und operieren kann. Und das ist natürlich auch wirklich ein sehr kluger oder ein wichtiger Gedanke. Ja. Aber wenn ich mich an die Fachgesellschaft wende, gibt es eine Möglichkeit?
Ja, also man kann bei der Fachgesellschaft eben gucken. Aber es gibt auch noch, und das wollte ich eben schon sagen, es gibt auch noch eine zweite Ebene, die sehr hilfreich sein kann. Es gibt eine wirklich gute Selbsthilfeszene in Deutschland. Es gibt die Deutsche Lymph-Selbsthilfe, die für Lymph- und Lipödem zuständig sind sozusagen. Die haben auch eine Broschüre rausgegeben, wo man wirklich sich auch selbst mal ein Bild machen kann. Und was man wirklich auch positiv bewerten kann, also da steht nicht irgendwelcher Unsinn drin. Und es gibt die Lipödemhilfe Deutschland, die kümmern sich nur ums Lipödem. Und die machen auch Veranstaltungen, wo man teilnehmen kann, aber da kann man sich auch erstmal informieren. Und die haben natürlich auch immer ihr Netzwerk.
Das ist ein super Tipp zum Abschluss. Frau Dr. Färber, haben Sie denn noch was? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Ihnen hören jetzt ganz viele mittelalte Frauen zu, dass Sie denen gerne noch zurufen würden? Mittelalte Frauen, die über ihre Beine nachdenken.
Ja, was würde ich? In jedem Alter, aber wahrscheinlich besonders in diesem Alter, ist es halt wichtig, körperlich aktiv zu bleiben. Und es ist ja so, wir wissen ja, dass das ganz normal und physiologisch ist, dass man pro Lebensjahrzehnt oder pro Lebensjahr, je nachdem, wie man es ausrechnen will, eine bestimmte Menge Muskelmasse verliert. Und dem muss man entgegenwirken. Warum? Erstens, weil Muskulatur wichtig ist in Bezug auf unsere Beweglichkeit. Aber wir wissen ja inzwischen, dass es eben nicht nur vom Fettgewebe Stoffe gibt, die gut oder böse sein können, sondern auch vom Muskelgewebe gibt es eigentlich nur gute, die Myokine, also gute Stoffwechselprodukte, die auch unser Gehirn schützen und so weiter. Also aktiv bleiben und paradoxerweise eben sich nicht in den Lehnstuhl setzen und sagen, so, mein Sport ist jetzt vorbei, sondern man muss eigentlich mehr tun. Über 40. Und das zweite ist vernünftige Ernährung. Keine Diäten in dem Sinne, dass man einfach versucht, so wenig wie möglich zu essen, sondern hochwertiges Eiweiß, egal ob vegetarisch oder tierisch. Tierisch ist immer einfacher, aber vegetarisch geht auch. Viel Grünzeug, viel Gemüse und möglichst wenig Zucker und verarbeitete Kohlenhydrate.
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich das schon irgendwann irgendwo mal gehört habe. Aber ja.
Kann gut sein, ja.
Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Färber, für Ihre Zeit. Ich fand es jetzt super interessant. Und ja, ich bin richtig froh, dass ich mich mit diesem Thema mal beschäftigt habe. Wirklich. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Helfrich.
Ich werde mir jetzt auch Mühe geben mit den Shownotes und möglichst viel verlinken, was wir jetzt besprochen haben. Und jetzt erstmal wünsche ich Ihnen noch einen ganz zauberhaften Tag.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.